liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner. Heute endlich wieder mit dem Namensgeber, mit unserem Chefvolkswirt Carsten Bresky. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Carsten, heute wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament. Ich habe das Ganze schon erledigt, ich habe die Briefwahl schon gemacht. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hätte mir das viel komplizierter vorgestellt. Ich habe ja teilweise schon bei Kommunalwahlen 5 Stimmen, die ich auf 3 unterschiedlichen Zetteln ankreuzen muss. Diesmal war es zwar ein langer Wahlzettel, gefühlt ungefähr 1 Meter lang, mit, ich glaube, 41 Parteien drauf. Aber es war tatsächlich nur ein einziges Kreuzchen, eine Stimme, die ich vergeben musste. Das heißt, das Ganze ist vom Aufwand her überschaubar. Hast du es auch schon erledigt?
Nein, ich bin noch älter, noch konventioneller. Ich bin ein Live-Wahlgänger. Ich warte noch auf den Sonntag, um dann würde ich mein Kreuz noch würde ich in der Wahlkabine abgeben zu können. Aber es stimmt natürlich, Europa ist eigentlich relativ einfach. Es ist relativ einfach, sein Kreuz hinzusetzen. Und ich hoffe, dass wir dadurch auch sehen werden, dass dieses Jahr, dieses Mal die Wahlbeteiligung ein Stück höher ist. Denn leider Gottes ist ja so, dass wenn man nicht die Europawahlen in den letzten, was sind es jetzt, mittlerweile 40 Jahre, gibt es Europawahlen, wenn man sich das anschaut, dann ist leider Gottes die Wahlbeteiligung doch immer weiter nach unten gegangen. Und ich glaube, beim letzten Mal, wenn ich mich gut erinnern kann, da hatte, glaube ich, die Slowakei irgendwie den Vogel abgeschossen und die hatte eine Wahlbeteiligung von 15% oder irgendwie sowas.
13,1 hatte ich mir aufgeschrieben.
Sehr gut recherchiert.
Am anderen Ende der Skala dann Belgien mit 89,6.
Ja, denn da ist Wahlen verpflichtet.
Schau an.
Also solche Länder gibt es auch. Und in Belgien ist es wirklich bei allen Wahlen so, bei nationalen, bei kommunalen und auch bei Europawahlen so. Wenn du nicht wählen gehst, kann es sogar passieren, dass die Polizei vor der Tür steht und dich dann in die Wahlkabine schleift. Ich spreche nicht aus Erfahrung, aber als 10-jähriger Brüssel-Bewohner.
Schau an, man lernt ja nie aus. In Deutschland waren es beim letzten Mal 48,1%, im Schnitt der EU 42,5%. Auch die 48,1% in Deutschland ist ja etwas weniger, als wir das doch zum Beispiel bei Bundestagswahlen sehen. Und auch da zeigt natürlich der Trend bei der Wahlbeteiligung, zumindest auf lange Sicht, leider nach unten. Mal schauen, ob sich das dieses Jahr umkehrt. Es gab ja einiges an Publicity von allen möglichen Seiten im Vorfeld dieser Wahl. Vielleicht tut sich da ja was. Carsten, du hast doch auch deine Vergangenheit. Ich sag mal, du gehörst quasi zur Familie, was die europäischen Institutionen angeht. Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Zeit, die du da im System verbracht hast sozusagen.
Ja, im System, genau. Ich bin natürlich gebrainwashed, 10 Jahre in Brüssel gewohnt, davon gut 4 Jahre bei der Europäischen Kommission verbracht, sozusagen als Teilzeit europäischer Beamter. Das kommt noch aus meiner Vergangenheit, in der ich noch nicht im Privatsektor war, sondern ein ordentlicher Beamter, der erst für die niederländische Regierung gearbeitet hat und dann für die Niederlande nach Brüssel geschickt wurde. Und wenn man dann Europa mal wirklich von dicht bei und auch von innen mitgemacht hat, gibt es, glaube ich, nur 2 Möglichkeiten. Entweder man wird dann wirklich gebrainwashed und wird ein überzeugter Europäer oder Europäer, oder aber man hat so genug davon. Man denkt, die Leute leben alle nur in einer Blase, sind komplett der Wirklichkeit entrückt und man wird Europa skeptisch. Bei mir ist erstes der Fall. Ich kann eigentlich gar nicht anders. Ich habe eine niederländische Frau, ich habe Kinder mit 2 Nationalitäten, von daher ist für mich wirklich Europa Herzensangelegenheit. Und was man auch nicht vergessen darf, ich war ja nur ein paar Wochen unterwegs auf Dienstreisen, auch im nicht-europäischen Ausland. Und dann sieht man mal wieder, wie wichtig eigentlich Schengen geworden ist, wenn man nicht bei jeder Landesüberquerung irgendwie ein Eintrittsformular ausfüllen muss, wo man wieder seine Passnummer eintragen muss, sondern dass man einfach wirklich einfach über die Grenzen hinweg reisen kann, ohne jetzt auch noch Geld umzutauschen. Für dich und für mich ist es, wir sind leider Gottes alt genug, um uns auch an die Vergangenheit der D-Mark und der Grenzkontrollen zu erinnern. Aber die nächste Generation ist einfach wirklich damit aufgewachsen, dass die gar nicht mehr wissen, wie schön das sein kann, wenn man an der Transitstrecke irgendwie stundenlang an der Grenzkontrolle warten muss. Oder wie das ist, um Geld umzutauschen von D-Mark in Lire. Und das ist so platt, wie sich das anhört, aber das sind Errungenschaften, die uns wirklich Europa gebracht hat und die gar nicht hoch genug einzuschätzen sind.
Wir haben es eben schon erwähnt, die Wahl ist ganz einfach. Wie gesagt, nur eine Stimme, ein Kreuzchen auf einem zugegebenermaßen ziemlich großen Wahlzettel. Was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, das sind die Beziehungen der verschiedenen europäischen Institutionen untereinander. Was wir jetzt wählen, ist ja das Europäische Parlament. Das gibt sich dann ein Parlamentspräsidium. Aber das ist ja jetzt noch keine europäische Regierung. Wenn es sowas gibt wie eine europäische Regierung, wäre das hier eher die Kommission mit ihren verschiedenen Zuständigkeitsbereichen der einzelnen Kommissare. Und dann gibt es da ja auch noch den Rat der Europäischen Union. Es gibt noch den Europäischen Rat. Und es gibt ja auch noch, was tatsächlich gar keine Institution der EU ist, den Europarat. Klär uns doch mal auf, den Europarat lassen wir mal außen vor, wie gesagt, das ist keine EU-Institution, aber klär uns doch mal ein bisschen auf, Europäisches Parlament, Europäische Kommission, Rat der EU oder Ministerrat, wie er auch genannt wird, und Europäischer Rat, was ist denn das, was machen die und wie hängt das zusammen?
Ja, du hast die Hausaufgaben ziemlich gut gemacht. Das ist die Frage, so viel Zeit hat der Hörer nicht, um jetzt richtig ins Detail einzugehen, aber die kurze Zusammenfassung ist eigentlich relativ einfach. Wir haben das Europaparlament, wir haben letztendlich das ist wirklich das Parlament Europas, ist verantwortlich für die Gesetzgebung. Dann habe ich die Europäische Kommission, das ist im Grunde genommen die tägliche Regierung Europas, aber dann auch wiederum nicht. Das ist das Schwierige, aber ich habe da letztendlich auch verschiedene Direktorate mit Kommissaren. Das ist so eine Art wie ein europäischer Minister, der dann ein Ministerium unter sich hat und die sozusagen dann immer in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament letztendlich auch dann europäische Gesetze verabschieden. So, dann habe ich den Europäischen Rat. Ja, in verschiedenen Zusammensetzungen, also wenn ich die Zusammensetzung habe, nur der Regierungschefs, dann ist es wirklich der Europäische Rat und die anderen Räte sind halt, wenn ich nur auf Ministerebene mich treffe. Also das ist letztendlich, wenn wir im Fernsehen sehen, wenn sich sozusagen zweimal im halben Jahr dann Angela Merkel, Emmanuel Macron und alle anderen Regierungschefs treffen, das ist dann trifft sich der Europäische Rat. Der hat auch nochmal einen Präsidenten, ja, aktuell Donald Tusk, sozusagen der Chef der Chefs, der dann sozusagen eigentlich dafür sorgen muss, dass irgendwie, ja, das ein bisschen koordiniert wird, dass versucht wird, die Regierungschefs auf Linie zu bringen. So, und das ist, und dann gibt es Leute, die sagen, eigentlich ist das Europäische Parlament das Unterhaus und der Europäische Rat das Oberhaus. Es gibt andere Leute, die sagen, es ist genau andersrum, denn letztendlich werden die wichtigen Entscheidungen doch auf Ebene der Regierungschefs getroffen. Also das wäre sozusagen das Unterhaus und das Europäische Parlament darf das eigentlich dann nur noch absegnen. So, und dieser Streit, der läuft natürlich, jetzt würde ich schon seit Jahrzehnten, immer auf wieder dieser Machtstreit, das ist willkommen in Europa. Man sieht, dass in den letzten Jahren das Europäische Parlament immer mehr, würde ich auch, Macht und Verantwortung bekommen hat. Das darf man nicht vergessen, aber letztendlich, wenn es richtig hart auf hart kommt, muss man eigentlich sagen, dass es immer noch die Regierungschefs sind, also der Europäische Rat, der letztendlich den Ton angibt.
Das Europäische Parlament, das wir jetzt wählen, das wird ja aller Voraussicht nach in der Zusammensetzung, wie es dann wenig später zusammentreten wird, nicht mehr allzu lange genauso existieren, denn uns steht da ja noch ein Termin ins Haus zum Ende des Jahres mit dem Brexit, der dann doch auf die eine oder andere Weise sicher erfolgen soll. Was passiert denn dann mit dem Europäischen Parlament und zum Beispiel mit den britischen Abgeordneten?
Ja, was mit dem Brexit passiert, weil das steht aktuell wirklich so in den Sternen, auch wenn man sich jetzt anschaut, was diese Woche wieder passiert ist, dass es doch nochmal ein zweites Referendum geben soll. Ich meine, Fakt ist einfach, obwohl ja der Brexit schon lange hätte stattfinden dürfen oder sollen, ist es nicht passiert und werden wir jetzt sehen, dass Großbritannien mitmacht an der Europawahl. So, das ist erstmal eine ganz große Veränderung. Denn eigentlich gingen wir ja ziemlich lange davon aus, dass Großbritannien nicht mitmachen soll. So, das heißt, wenn jetzt aller Voraussicht nach, sagen wir mal zu 99,9%, man weiß nie, was passiert, wenn dann im Juli das neue Europäische Parlament zum ersten Mal zusammenkommt, werden wir da auch britische Abgeordnete drin haben. So, das verzerrt alles. Natürlich hat Frau May hat gesagt oder hat so eine Erklärung abgegeben, auch gegenüber den anderen europäischen Regierungschefs, dass sich auch die neuen britischen Parlamentarier sehr neutral verhalten werden. Ich frage mich, wie Frau May das schaffen möchte. Also wenn
Enthaltung bei jeder Abstimmung oder was?
Ja, nur der Einfluss von Frau May auf zum Beispiel auch eine Brexit-Partei von Nigel Farage wird doch relativ gering sein. Also davon auszugehen, dass alle britischen Abgeordneten, die dann jetzt erstmal ins Parlament wieder einziehen, dass die sich wirklich immer enthalten, achte ich doch für ziemlich gering. So, wenn es dann irgendwann zum Brexit kommt, dann müssen die britischen Parlamentarier wieder Abschied nehmen. Dann wird ein großer Teil der Sitze wird dann sozusagen umverteilt auf die anderen Länder und ein paar Sitze fallen weg. So, das ist letztendlich was schon vor einer Weile abgestimmt wurde.
Das heißt, da rücken dann auch Abgeordnete nach, die bis dato noch vor der Tür waren.
Ganz genau.
Die eben die höheren Listenplätze besetzt haben, die
ganz gerade genau. Nicht reingekommen sind. Dann wird dann halt sozusagen nachgeschoben. Ja, das ist ja immer auf den Listen, so wie auch in nationalen Parlamenten, wenn dann Sitz dann frei wird, dann kommen die Nachrücker rein. Was natürlich aktuell noch delikater ist, ist diese ganze Diskussion um den Spitzenkandidaten. Ja, weil es geht ja darum, man hat ja gesehen, auch bei 2014 war der erste Versuch, um auch das Parlament noch mehr aufzuwerten. Es gab diese Spitzenkandidatenkampagne. Hat niemand richtig ernst genommen, auch viele Regierungschefs nicht. Dann wurde aber gesagt, okay, der Spitzenkandidat, der dann von der gewinnenden Partei ist, soll auch der nächste Kommissionspräsident werden. Das war 2014 Jean-Claude Juncker. So, und jetzt ist es so, sehr lange wurde davon ausgegangen, dass letztendlich die konservative Partei, also die CDU, in Europa heißt es EPP, dass die am meisten Stimmen bekommt und damit auch Manfred Weber, der Spitzenkandidat von den Konservativen, bei uns aus Bayern von der CSU kommt, dass er der nächste europäische Kommissionspräsident werden sollte. So, jetzt haben wir die delikate Situation, dass durch den Brexit oder durch den Nicht-Brexit, um es besser zu sagen, zum Beispiel es so aussieht, als ob die Konservativen weniger Stimmen bekommen werden, dadurch wahrscheinlich die Sozialdemokraten in Großbritannien reinrutschen, damit auch die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament wieder aufwerten werden. Wir die Situation haben, dass eigentlich niemand bei den Konservativen mit Herrn Orban zusammenarbeiten möchte, der also aus dieser konservativen Fraktion ja auch gerade rausgeschmissen wurde oder rausgetreten ist, sodass wir, was vor zwei Wochen noch aussah wie ein extrem hoher Sieg für die konservative Partei auf europäischem Niveau, mittlerweile ein Kopf-an-Kopf-Rennen geworden ist. Und da trägt dann der Brexit doch einiges dazu. Und dann ist die große Frage, schafft man es dann, um das sich alles sozusagen rauszurechnen, wenn sich dann die Regierungschefs treffen, um dann die Posten und Pöstchen zu besetzen nach der Europawahl? Oder nimmt man wirklich die Ergebnisse der Europawahl erstmal at face value und muss man auch sozusagen die britischen Abgeordneten mitnehmen?
Ja, das bleibt abzuwarten. Wie du schon richtig sagst, das ist dann im Zweifelsfall eine Entscheidung, die dann ja eben nicht vom Parlament getroffen wird, sondern dann eben wieder in den Gremien, in denen dann die europäischen Regierungen zusammenkommen und da dann ihre Posten verteilen. Stichwort Postenverteilung, die Jobs, die jetzt anstehen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments, mit dem Kommissionspräsidenten, das sind ja nicht die einzigen Jobs, die in diesem Universum Europa, will ich es mal nennen, mit der EU, ihren Institutionen und zum Beispiel auch der EZB jetzt anstehen. Du warst ja gerade zum Beispiel auf der Verabschiedungsveranstaltung für Peter Prath von der EZB. Erzähl doch mal, was steht uns ansonsten noch ins Haus an neu zu besetzenden europäischen Posten über die nächste Zeit?
Ja, wir haben jetzt wirklich direkt nach der Wahl muss halt sozusagen entschieden werden über den nächsten Präsidenten vom Europäischen Parlament. Das macht letztendlich das Europäische Parlament. Ja, man wird einfach abgestimmt. Dann geht es darum um den Präsidenten der Europäischen Kommission, also den Nachfolger von Jean-Claude Juncker. Das ist letztendlich eine Entscheidung der Regierungschefs, auch laut europäischer Verträge. Aber da muss das Parlament auch mitsprechen. Das Parlament stimmt letztendlich nicht ab über die Rolle des Kommissionspräsidenten, aber das Europäische Parlament muss, wenn die ganze Kommission steht, muss die ganze Kommission noch einmal sozusagen verabschieden im Europäischen Parlament. Und das kann so zu Situationen führen, die wir schon mal vor 10 Jahren hatten, dass dann dem Europäischen Parlament ein zukünftiger Kommissar nicht gefiel, man den dann durchfallen lässt und damit dann auch sozusagen die ganze Kommission nicht angenommen werden kann. Also auch das ist wieder sozusagen die Tür offen für unheimlich viele schöne politische Spiele. Dann haben wir auch noch den Posten vom Europäischen Rat. Also der Präsident des Europäischen Rates, aktuell der Pole Donald Tusk, der Chef der Chefs, auch unheimlich wichtig, aber eher sozusagen eine Rolle für den Strippenzieher hinter den Kulissen. Da munkelt man ja ab und zu immer noch, dass Angela Merkel das selber machen könnte. Ich glaube es eher nicht. Aber
sie
hat
ja auch schon selbst dementiert.
Sie hat etliche Male schon dementiert,
dass für sie keine Jobs auf europäischer Ebene jetzt zur Debatte stehen.
Genau, ja, aber das ist auch ein Posten. So, und dann haben wir natürlich, wie du gerade gesagt hast, auch noch den Posten der EZB, der normalerweise nicht nach Europawahlen besetzt wird, es aber jetzt einfach Zufall ist vom Timing, weil halt EZB-Präsident Mario Draghi zum Ende Oktober abtritt, weil dann sein acht Jahres Termin abgelaufen ist. So, und damit hat man gesagt, okay, ich mache das nicht individuell, sondern weil es natürlich leider Gottes nicht immer nur um den besten Mann, die beste Frau für den Job geht, sondern auch um Nationalitäten, um alte Erbhöfe. Hattet ihr schon mal, hatten wir noch nicht. Auch da darum geht, und darum hat man halt den EZB-Posten, nimmt man mit rein in diese Rochade. Was interessant ist, die Europäische Kommission, das kann man auch zur Not zu einer extrem langen Hängepartie machen. Warum? Weil ja jetzt auch die aktuelle Kommission, auch Juncker, könnte da noch Ewigkeiten sitzen. Also sozusagen seine Amtszeit verfällt nicht automatisch. Die Amtszeit von Draghi ist einfach wirklich am 31.10. dieses Jahres abgelaufen. Den kann man nicht fragen, okay, ja, wenn sich jetzt Merkel und Macron nicht geeinigt haben, können die nicht sagen, ja, Mario bleibt aber noch ein paar Wochen sitzen, ist einfach vorbei, da geht nichts mehr. Das heißt, man muss sich wirklich auf einen Nachfolger von Draghi einigen und dann ist das natürlich aktuell so ein bisschen wie das wie die Kaffeesatzleserei, keine Ahnung, vor dem Bundesligaspieltag oder vor dem großen Fußballturnier. Wer kommt denn jetzt dann wirklich in die erste Mannschaft? Also es gibt unheimlich viele Spekulationen, wer die Posten bekommen kann. Man muss erstmal abwarten, was jetzt wirklich die Ergebnisse der Europawahlen sind. Und dann geht halt wirklich das, dann geht halt der Kuhhandel geht los.
Du hast eben schon ein paar Namen fallen lassen, die sich politisch ja recht eindeutig einordnen lassen. Ein Nigel Farage, ein Viktor Orban zum Beispiel aus Ungarn, eine Reihe, in die man vielleicht auch einen Matteo Salvini aus Italien einordnen kann. Sprich, die Populisten in den verschiedenen europäischen Ländern insbesondere macht man sich natürlich Sorgen um die Populisten von rechts. Und darum, dass die möglicherweise bei den EU-Wahlen jetzt an Gewicht zulegen könnten und man dann ein sehr EU-kritisches europäisches Parlament hat, was ja an sich eigentlich nicht viel Sinn ergibt. Aber wie siehst du denn das? Ist das wirklich eine Gefahr? Müssen wir uns darum Sorgen machen? Oder wie schätzt du das ein?
Das ist sicherlich das Thema, was die Finanzmärkte, die Börse am meisten bewegt. Ja, aktuell, wenn man auch mit sozusagen da mit Investoren spricht, ist das wirklich das Einzige. Die Leute haben Angst davor, dass Europa nach der Wahl nur noch von Euroskeptikern und Populisten dominiert und regiert wird. Also das ist absolut überzogen, darf man auch nicht vergessen. Im aktuellen Parlament, sagen wir, haben die EU-skeptischen Stimmen, Parteien schon gut 20% der Sitze. So, und jetzt die Frage, da es wird wahrscheinlich ein paar mehr Prozentpunkte geben. Es wird aber auch Verschiebungen geben innerhalb der EU-skeptischen Parteien. Am meisten wird wahrscheinlich Lega gewinnen. So eine Fünf-Sterne-Bewegung wird wahrscheinlich eher verlieren, denn die waren vor 5 Jahren noch schon ziemlich stark. Eine AfD wird wahrscheinlich auch im Vergleich zu vor 5 Jahren ein bisschen zulegen, denn damals waren sie noch nicht so gut. Bei anderen eher populistischen Parteien wie so eine PVV aus den Niederlanden mit Geert Wilders, die waren letztendlich vor 5 Jahren auch schon auf ihrem Höhepunkt, was die Wählergunst anging. Also da ist, denke ich, gar nicht mehr so viel zu erwarten. Und das andere, das Allerwichtigste, was häufig vergessen wird bei dieser Angstmacherei ist, es ist eigentlich in der DNA von EU-skeptischen Parteien, dass sie nicht zusammenarbeiten können. Denn eine EU-skeptische Partei hat natürlich irgendwie immer eher eine nationale Agenda. Und man sieht das auch, wenn man sich die jetzt wieder anschaut. Ja, es gibt immer mal wieder Versuche. Es wird gestartet, dass ein paar Parteien zusammenarbeiten können. Sie sind in der Vergangenheit und bisher immer wieder gescheitert. Warum? Selbst auf so Themen wie Flüchtlingskrise, was man sagt, okay, das wäre ein gemeinsamer Nenner für Populisten, ist man sich auch nicht einig. Ja, genau, du hast gesagt, Orban. Orban möchte gar keine Flüchtlinge haben. Die Italiener wollen aber, dass die Flüchtlinge sozusagen nach dem Schlüssel verteilt werden auf die anderen europäischen Länder. Also da ist man sich auch schon nicht einig. Man ist sich auch nicht einig, wie man zum Beispiel mit Putin und Russland umgehen soll. Man ist sich auch nicht einig, wie man zum Beispiel jetzt mit China umgeht und der neuen Seidenstraßeninitiative. Also von daher ist eigentlich immer wieder 25% der Sitze an EU-skeptische Parteien ist einfach normal. Damit muss man leben. Es erhöht vielleicht eher die Debattenkultur. Es erhöht die Diversität im Europäischen Parlament. Und es ist einfach doch auch immer wieder ein Zeichen, dass halt nicht jeder zufrieden ist mit Europa. Und das muss man akzeptieren. Also von daher muss ich sagen, sollte man das ein bisschen unaufgeregter sehen, denn Wo würde es gefährlich werden? Wenn wir wirklich EU-skeptische Parteien bekommen, die zusammenarbeiten und die zusammen mehr als ein Drittel aller Stimmen bekommen. Wenn ich ein Drittel habe und dann auch als Gruppe zusammenarbeiten kann, dann habe ich in einigen Bereichen die Möglichkeit zum Beispiel einer blockierenden Minderheit. Dann kann ich wirklich noch mehr ein bisschen ein Troublemaker werden, als das ist, wenn ich nur 20-25% habe. Was auch interessant ist, letzter Punkt, wir reden ja auch immer viel über Nigel Farage und UKIP. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut der letzten 5 Jahre, welche Abgeordneten aus welchem Land waren eigentlich überhaupt am wenigsten im Parlament? Wo war die Beteiligung bei Abstimmung am geringsten? Das war bei den Abgeordneten aus Großbritannien. Ja, also von daher ist das doch so, dass die letztendlich nicht irgendwie aktiv versuchen, einen Troublemaker zu sein, sondern sie versuchen das eher über Effekthascherei und über Medienaufmerksamkeit.
Ein Thema, das insbesondere hierzulande in jüngster Zeit so ein bisschen an Fahrt gewonnen hat. Das ist ja die Mobilisierung insbesondere junger Menschen, deren Wahlbeteiligung ja leider, muss man sagen, doch in der Vergangenheit durchaus zu wünschen übrig gelassen hat. Also die geringsten Altersgruppen von der Wahlbeteiligung her, das sind eigentlich die jüngsten Altersgruppen, und tatsächlich ist es so, die Leute, die verlässlich zur Wahl gehen, das sind die ältesten Altersgruppen. Bei der letzten Europawahl, die drei Altersklassen mit der höchsten Wahlbeteiligung waren 50 bis 59, über 70 und 60 bis 69, sprich die Leute im Alter von 50 Jahren und darüber, die sich ja den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass sie dann letzten Endes über Dinge entscheiden, von denen sie selbst natürlich auf lange Sicht weniger betroffen sind als die Menschen, die jetzt noch jung sind. Andererseits müssen sich natürlich genauso die jungen Menschen dann den Vorwurf gefallen lassen, dass sie eben mit ihrem Hintern zu Hause bleiben und den eben nicht in die Wahlkabine bekommen oder eben vielleicht auch nur die Briefwahl dann machen. Aber da könnte sich ja möglicherweise jetzt was ändern. Es gab da ja einige Initiativen, unter deren Banner sich sozusagen junge Menschen dann zusammengefunden haben, um eben für Themen sich stark zu machen, die ihnen wichtig sind. Ein Beispiel war da die Diskussion ums europäische Urheberrecht, die Thematik Artikel 13, Artikel 17. Ein anderes Thema ist Fridays for Future mit dem Streik für einen Wechsel in der Klimapolitik. Und was dabei so ein bisschen ja das verbindende Thema war, aus Sicht insbesondere der jungen Menschen selbst, war ja, dass man sie gar nicht so richtig ernst genommen hat und dass sie eben den Eindruck hatten, dass diese Dinge, die ihnen wichtig sind und die ihr Leben auf Sicht auch bestimmen werden, von Menschen entschieden werden, die dazu weder zu diesem Thema eine Affinität haben, noch zumindest nach deren Meinung besonders viel Ahnung von diesem Thema haben. Aktuell kursiert zum Beispiel ja das Video des YouTubers Rezo, in dem er insbesondere die Unionsparteien doch ziemlich stark auseinandernimmt. Stellen wir uns doch mal vor, dass diese Bewegung tatsächlich erfolgreich ist, die Wahlbeteiligung junger Menschen deutlich zu steigern. Und wir dann ein Parlament haben, in dem zum Beispiel dann nicht die Rechtspopulisten, sondern beispielsweise Parteien, die sich mit solchen Themen befassen, wie Grüne, wie Piraten, dass die doch deutlich an Gewicht gewinnen. Was haben wir denn dann von der EU zu erwarten? Wie wird die Zukunft Europas und der europäischen Institutionen dann möglicherweise aussehen?
Das ist ein sehr interessantes Thema, was wahrscheinlich mal, da können wir eine ganze Folge dran widmen. Denn was du beschreibst, ist ja eigentlich das Brexit-Syndrom. Ja, wir haben letztendlich die schlimmsten Auswirkungen von so einer Wahlbeteiligung mit dem Brexit gesehen, wo ganz genau das passiert ist, dass die alten Leute einfach diszipliniert hingegangen sind, ihr Kreuzchen gesetzt haben, während die Jungen gedacht haben, ja Gott, es wird schon nicht so schlimm werden, wir brauchen gar nicht mitzumachen am Brexit-Referendum. So, wir sehen jetzt in den letzten Jahren da deutlich davon, vielleicht davon gelernt, aber auch eine neue Generation kommt, eine neue Generation, die deutlich politischer ist. Und was eigentlich auch interessant ist, ist, dass man auch schon sieht, dass selbst was wie Fridays for Future irgendwie doch auch schon ihren Niederschlag gefunden haben jetzt in der aktuellen politischen Debatte. Ja, diese ganze Diskussion um eine Carbonsteuer, eine CO2-Steuer, die hat doch meiner Meinung nach auch unheimlich viel jetzt an Geschwindigkeit gewonnen aufgrund dieser Initiativen Fridays for Future. Angenommen, es wird würdig gewählt, angenommen, das sind wahrscheinlich dann auch eher Leute, die vielleicht tendenziell auf kleinere Parteien stimmen werden, ja, dass ob das Piraten sind, kann auch sowas wie Volt sein, so eine paneuropäische Bewegung. Was heißt das? Es heißt auf jeden Fall, dass das Europäische Parlament wirklich fragmentierter wird, facettenreicher wird. Und es kann natürlich, wenn du darüber weiter hinaus denkst, auch heißen, dass letztendlich die außerparlamentarischen Bewegungen vielleicht auch immer größer werden. Also das, was man eigentlich möchte, dass nämlich, dass sozusagen die Bürger sich auch immer mehr wieder beschäftigen mit Politik und auch Einfluss nehmen auf Politik, dass das jetzt, was man eine Weile wachsen wird. Ich habe eine ganz schöne Aussage, der Vergleich kommt leider nicht von mir. Das hieß so, dass früher war das immer so, dass die Jungwähler, das waren irgendwie die Fantasten und die alten Wähler, das waren die Realisten. Mittlerweile scheint es eher andersrum zu sein. Also sicherlich, wenn es um Klimaschutz geht, dass dann eher die Jungwähler, die junge Generation eher die realistische Generation ist und vielleicht die etwas ältere Generation aktuell mehr in Illusionen und Fantasien lebt, dass alles doch nicht so schlimm wird. Für die europäische Politik kann das nur ein definitiver Gewinn sein, weil es einfach darum geht, es geht nicht um mehr oder weniger Europa, sondern es geht einfach wirklich darum, ein Europa der Bürger zu haben, dass die Leute sich wirklich mehr beteiligen wieder an dieser Politik und dann ist auch Europa nicht irgendwie ein komisches Konstrukt, dann ist nicht Brüssel irgendein Moloch, den nur Leute verstehen, die da auch mal vielleicht gearbeitet und gesessen haben, sondern dann ist halt wirklich das ein Europa der Bürger. Und dann geht es nicht darum, mehr Integration, weniger Integration, sondern es geht wirklich darum, was ich auf europäischer Ebene wirklich für die Bürger selber bewegen kann. Ja? Und für dich und für mich war das dann vielleicht irgendwann mal ganz früher Frieden, keine Grenzkontrollen und kein Umwechseln mehr von Währung. Und jetzt sind wir bei dem nächsten Schritt und der nächste Schritt heißt einfach wirklich, ich kann Klimaschutz kann ich nur gemeinsam machen. Mehr Wachstum kann ich auch nur gemeinsam schaffen. Von daher wäre es zu hoffen, dass wirklich jetzt, die Wahl ist ja schon am Donnerstag losgegangen in den Niederlanden und in Großbritannien, dass dann auch am Sonntag in fast allen anderen europäischen Ländern wirklich so viele Jugendliche wie möglich wählen gehen. Ich habe meine Tochter extra aus ihrem Studienland einfliegen lassen, sodass sie in Deutschland ihr Kreuz setzt.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ist vielleicht auch gar nicht verkehrt, denn ich glaube, wir sind jetzt schon bei der längsten Folge, die wir für Carstens Corner jemals aufgezeichnet haben.
Ja, Europas Herzenssache.
Gar keine Frage. Von daher, vielen Dank, Carsten. Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut und gehen Sie zur Wahl.